Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. In unserer Reihe über die Weimarer Republik wiederholen wir heute zwei Features von Michael Haase. Am 25. März 1970 hieß es im RIAS Schulfunk: Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Hinter dem Titel verbirgt sich ein biografischer Blick auf den Journalisten Kurt Tucholsky, geboren am 9. Januar 1890 in Berlin, gestorben am 21. Dezember 1935 in Göteborg. Als zeitweiliger Mitherausgeber der Weltbühne warnte der politisch engagierte Tucholsky unentwegt vor der Rechten und den Nationalsozialisten. Tucholsky pendelte zwischen Berlin und Paris, bevor er 1929 ins schwedische Exil ging. Ein engagiertes Leben, das tragisch endete.
Kurt Tucholsky, geboren am 9. Januar 1890 in Berlin-Moabit, Besuch des französischen Gymnasiums und des königlichen Wilhelms-Gymnasiums. Abitur im September 1909, anschließend Jurastudium in Berlin und Genf. Im November 1914 Promotion zum Doktor der Rechte. Tucholsky publizierte zwischen 1907 und 1932 weit mehr als 2000 Arbeiten, Aufsätze, Kritiken, Satiren, Glossen, Gedichte, Chansons. Sie erschienen unter fünf Namen, darunter seinem richtigen, in genau 2 Dutzend verschiedener Zeitungen und Zeitschriften. Seit 1913 Mitarbeit an Siegfried Jacobsens Wochenschrift Die Schaubühne. Sie wurde später unter dem Namen Die Weltbühne zum führenden Blatt der linken Intelligenz. Kurt Tucholsky, 1922, rückblickend:
Als ich heute vor 8 Jahren die Kantstraße in Berlin hinunterging, rasten die Leute in patriotischer Besoffenheit. Wie sich das Land in jenen schandbaren Augusttagen 1914 benommen hat, kann man heute noch an der stolzen Befriedigung erkennen, mit der die Nationalisten von dem Hereinfall einer ganzen Nation sprechen. Sie nennen diese Mischung von Presselügen und einer erzwungenen Wehrpflicht den Geist von 1914. Und so sah er auch aus. Wir wollen heute ehrlich sein. Bis tief in die Arbeiterschaft hinein hatte sich der Massen ein Rausch bemächtigt, den allerdings Schule und preußisches Militär ausgezeichnet vorbereitet hatten. Der Berliner Lokalanzeiger und die gesinnungsverwandten Papiere bescheinigten es jedem Herrn Piefke, dass er nunmehr Geschichte erlebe und dass es eine große Zeit sei. Ja, das war sie. Nur leider ein paar Nummern zu groß.
Die große Zeit kürte sich ihre großen Helden.
An der Ostfront befand sich seit April 1915 auch Rekrut Kurt Tucholsky. Eine zeitgenössische Fotografie zeigt ihn in Uniform zusammen mit Freunden. Unterschrift:
Sehe ich nicht aus wie ein beleidigter Clown? Bin ich auch.
Der Krieg dauerte 4 Jahre.
Tucholsky, zum Vizefeldwebel befördert, erlebte das Ende in Rumänien.
Das Ende sah so aus. Fast 10 Millionen Tote, fast 20 Millionen Verwundete. Allein Deutschland und Österreich, die Besiegten, hatten 3 Millionen Menschen verloren. Dem militärischen Zusammenbruch folgte der staatliche. In beiden Ländern stürzten die Monarchien. 9. November 1918. In Berlin ruft der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik aus. Der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert versichert sich der Unterstützung der obersten Heeresleitung mit Hindenburg an der Spitze. Dieses Bündnis ist der Geburtsfehler der Republik. An ihm wird sie ihr kurzes Leben überkranken. Knapp 14 Jahre später wird er eine ihrer Todesursachen sein. Ein Aufstand des linksextremen Spartakusbundes wird niedergeschlagen. In Berlin entscheidet sich der Rätekongress mit Mehrheit für die parlamentarische Demokratie. Am 15. Januar 1919 werden die Spartakusführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. 4 Tage später finden die Wahlen zur Nationalversammlung statt. SPD und USPD erhalten nur 45,5% der Stimmen. Die bürgerlichen Parteien haben die Mehrheit. Am 6. Februar tritt die Nationalversammlung in Weimar zusammen. Am 11. Februar wird Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten gewählt. Erster Regierungschef einer Koalition aus SPD, Zentrum und Deutscher Demokratischer Partei wird Philipp Scheidemann. Erster Reichswehrminister, der Sozialdemokrat Gustav Noske.
In Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken gezogen. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Nur eine Säuberungsaktion ist in einigen Vororten noch vorzunehmen. Ich gedenke tief erschüttert und ehrend der wackeren Männer, die in diesen Schreckenstagen für die Ruhe und die Sicherheit im Lande ihr Leben gelassen haben. Grausen muss jeden fühlenden Menschen packen bei der Erinnerung an eine vielische Bestialität, mit der eine Anzahl von Soldaten dahingemordet worden sind. Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer.
Gustav Noske am 13. März 1919 vor der Nationalversammlung in Weimar.
Es ist derselbe 13. März, an dem Kurt Tucholsky, ein erbitterter Feind Noskes, in der Weltbühne einen programmatischen Artikel erscheinen lässt. Wir Negativen.
Es wird uns Mitarbeitern der Weltbühne der Vorwurf gemacht, wir sagten zu allem Nein und seien nicht positiv genug. Wir lehnten ab und kritisierten nur und beschmutzten gar das eigene deutsche Nest. Beschmutzen wir unser eigenes Nest? Aber einen Augiasstall kann man nicht beschmutzen. Und es ist widersinnig, sich auf das zerfallene Dach einer alten Scheune zu stellen und da oben die Nationalhymne ertönen zu lassen. Wir können noch nicht Ja sagen. Wir wissen nur das eine. Es soll mit eisernem Besen jetzt, gerade jetzt und heute ausgekehrt werden, was in Deutschland faul und vom Übel war und ist. Wir kommen nicht damit weiter, dass wir den Kopf in ein schwarz-weiß-rotes Tuch stecken und ängstlich flüstern. Später, mein Bester, später, nur jetzt kein Aufsehen. Jetzt. Es ist lächerlich, einer jungen Bewegung von 4 Monaten vorzuwerfen, sie habe nicht dasselbe Positive geleistet wie eine Tradition von 300 Jahren. Das wissen wir. Wir kämpfen allerdings mit Hass. Aber wir kämpfen aus Liebe für die Unterdrückten, die nicht immer notwendigerweise Proletarier sein müssen. Und wir lieben in den Menschen den Gedanken an die Menschheit.
Tucholskys humanitäres Pathos zerschellt an den politischen Realitäten der jungen Republik. Aber mit diesem Artikel ist für ihn der Maßstab gewonnen, mit dem er ihre Geschichte auch künftig messen wird. In den politischen Arbeiten Tucholskys zwischen 1919 und 1932 werden immer dieselben Gegner attackiert. Die reaktionäre Justiz, das der republikfeindlich gesinnte Militär, Rechtskonservative aller Schattierungen. Schließlich die halbherzigen Politiker der demokratischen Mitte, die die Republik nicht tatkräftig genug vor ihren Gegnern schützen. Tucholskys journalistische Arbeit ist ein ununterbrochener, radikaldemokratischer Kommentar zur Entwicklung des Weimarer Staates, die er für verfehlt hält.
In den ersten Monaten der Republik werden die Keime für diese Entwicklung gelegt. In München ist am 21. Februar 1919 der bayerische Ministerpräsident Eisner ermordet worden. Die aus den anschließenden Wirren entstandene Räterepublik wird im Mai gewaltsam beseitigt. Am 20. Juni tritt Scheidemann zurück, weil er den Friedensvertrag der Siegermächte nicht unterschreiben will. Der Sozialdemokrat Gustav Bauer wird neuer Reichskanzler. Für seine Regierung setzt Außenminister Hermann Müller im Juni die Unterschrift unter den Versailler Vertrag. Am 31. Juli verabschiedet die Nationalversammlung die Reichsverfassung. Am 18. November 1919 erfindet Paul von Hindenburg vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss die sogenannte Dolchstoßlegende. Außer ihm ist der ehemalige Chef der obersten Heeresleitung, General Ludendorff, geladen.
2 Wochen später schreibt Kurt Tucholsky in der Weltbühne:
Es ist die größte Enttäuschung meines Lebens gewesen. Sie waren beide schlechtweg nicht vorhanden. Keine Persönlichkeiten, keine Köpfe, nichts. 2 alte, grau gewordene Kadetten. Aber schlägt nicht das Herz des Volkes für die beiden? Nun, des ganzen Volkes nicht. Und hätten diese beiden einen scheußlichen Totschlag begangen, eine halbe Nation stünde auf und nehme sich ihrer an. Sie lieben in diesen Männern nicht die Personen. Sie lieben die Repräsentanten eines geliebten Systems, das jedem das Seine gab und jedem die Möglichkeit, auf dem anderen herumzutreten. Das ist derselbe Grund, der den Kaiser in öffentlichen Diskussionen fast tabu macht. Nicht das menschliche Mitleid und nicht Großmut.
Tucholskys Thema ist angeschlagen und wird in zahlreichen Aufsätzen variiert. Die Republik ohne Republikaner.
Wir leben in keiner Republik. Wir leben in einem verhinderten Kaiserreich. In einem Kaisertum, dessen Oberhaupt gerade einmal hinausgegangen ist. Die volle Sympathie der sogenannten gebildeten Stände ist auf der Seite des verjagten und geflohenen Monarchen. Käme er heute wieder, sie steckten all ihre Flaggen zum Fenster hinaus.
Und an anderer Stelle?
Die Revolution. Man spricht ungern von ihr. Und wenn, mit unverhohlener Verachtung. Sie ist selbst daran schuld. Denn sie ist keinem ernstlich zu Leibe gegangen. Kämen ihre Gegner heute ans Ruder, wir erlebten in Deutschland eine Menschenschlechterei, von der Liebknechts und Landauers Ermordung ein unzureichender Vorgeschmack war.
Gustav Landauer, einer der Führer der Münchner Räterepublik, war im Mai 1919 erschlagen worden.
Der Hass der besitzenden Schichten gegen den Arbeiter ist ins Grenzenlose, ins Erschreckende gewachsen. Mit Feuer und Schwert würde dieser Stand unter seinen Gegnern wüten, käme er heute wieder hoch. Er würde reinen Tisch machen. Die Revolutionäre krümmen keinem ein Haar, erlauben verbrecherischen Offizieren frei herumzulaufen und lächeln freundlich, wenn sie davon hören, dass insgeheim die Korps Proskriptionslisten ausfertigen. Ist das komisch? Mir fehlt der Sinn für diese Komik.
März 1920. Rechtsradikale Offiziere unternehmen einen Staatsstreich. Die Reichsregierung flieht nach Dresden. In der Hauptstadt ernennt sich der Deutschnationale Dr. Wolfgang Kapp selbst zum Kanzler. Nach einem Generalstreik im gesamten Reich bricht der Putsch zusammen.
Tucholsky sieht seine Prognosen bestätigt.
16 Monate Nichtstun haben sich gerecht. Am 13. März 1920 hielten die deutschen Militaristen ihre Stunde für gekommen und packten zu. Der Fang entglitt ihnen, merkwürdigerweise. Aber wie hatte es so weit kommen können? Die alte Regierung Ebert Bauer hatte 16 Monate durchgeschlafen. Noske gehorchte ausschließlich dem bürgerlichen Kommando, die Augen links. Er sah überhaupt nicht, was rechts vor sich ging. Die bürgerliche Presse duldete keinen Tadel an Noske. Von radikalen Organen wurde die Regierung genugsam gewarnt. Die Regierung schlief. Und nun wird ganze Arbeit gemacht werden müssen. Entfernung der konservativen Preußen-Offiziere aus der Reichswehr, sofortige Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit und vor allem Reorganisation der Schule. Da steckt das Unheil, da unsere Hoffnung und unsere Furcht. Den Kindern muss nicht Parteipolitik, demokratische Gesinnung eingepflanzt werden. Politik gehört in die Schule, hat immer hineingehört, solange sie monarchistisch gefärbt war. Wenn die Republik Deutschland erweckt durch den Militärputsch das nachholt, was sie im November 1918 versäumt hat, dann ist er nicht umsonst gewesen.
Der Kapp-Putsch hat Folgen, allerdings andere. Gustav Noske wird gestürzt und mit ihm das Kabinett Bauer. Nach Reichstagswahlen im Juni erhält die Republik eine neue Regierung, ohne Sozialdemokraten. Kurzlebige Kabinette wechseln einander ab. Der politische Mord findet zwei neue prominente Opfer, Finanzminister Matthias Erzberger und Außenminister Walter Rathenau. Er hatte mit der Sowjetunion den Vertrag von Rapallo vereinbart.
Tucholsky am 26. Juni 1922.
Walter Rathenau ist für die Republik ermordet worden, die ihn niemals geschützt hat. Die Regierung hat geschlafen. Die Beamten der Republik haben fahrlässig gehandelt und haben ihre Pflicht nicht getan. Man hat sie gewarnt, immer wieder gewarnt. Die Wilhelmstraße wusste es aber besser. Sie hat Rathenau nicht geschützt. Sie ist mitschuldig. Wir standen vor den angesagten frechen und staatsfeindlichen Demonstrationen der Ludendorff-Parteien. Sie sind nun verboten. Aber ob es der Republik gelingt, die Mordhetze auszurotten, ist fraglich. Nicht fraglich aber ist dieses. Was seit dem 9. November 1918, nach dem Kapp-Putsch, nach der Ermordung Erzbergers versäumt worden ist, jetzt und heute muss es Wirklichkeit werden. Hinaus mit den paar tausend Beamten aus der Republik, die gegen uns arbeiten. Hinaus mit den unzuverlässigen Generalen. Her mit der Auflösung der nationalen Verbände. Herunter von den Straßen mit allen Monarchisten und schwarz-weiß-roten Tüchern. Walter Rathenau soll nicht umsonst gefallen sein. Wenn ihr wollt, dann habt ihr an seiner Bahre endlich die Republik.
1922. Während Tucholsky in der Weltbühne seine politischen Forderungen erhebt, während seine Appelle allenfalls ein paar 10.000 Gleichgesinnte erreichen, melden sich in den Briefen jener Zeit erste Anzeichen von Resignation. Der Ton dieser Briefe steht in scharfem Kontrast zu Tucholskys öffentlichen Äußerungen. Am 1. November 1922 schreibt er an Siegfried Jakobson:
Was mich vor allem bedrückt, ist die vollkommene Aussichtslosigkeit unserer werten Bemühungen, oder ich will mal sagen meiner Bemühungen. Ich schreibe neben dem Leben her, und das kann ich auf die Dauer nicht. Der Grund ist klar. Die Dinge sind hier rein wirtschaftlicher Natur. Das Politische tritt immer mehr in den Hintergrund. Es fängt an, langweilig und gleichgültig zu werden. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich ein wenig in der Welt nach Verdienstmöglichkeiten umzusehen. Das schließt ja gar nicht aus, dass ich alles, was mir aufstößt, bei Ihnen niederlege. Im Gegenteil. Wahrscheinlich wird es bunter und besser werden. Ich denke mir das weniger radikal, als ich es hier geschrieben habe.
1923, auf dem Höhepunkt der Inflation und der Wirtschaftskrise, tritt Dr. Kurt Tucholsky als Volontär in ein Bankhaus ein. Die Episode dauert nicht lange. Ein Jahr später geht er als Korrespondent der Vossischen Zeitung und der Weltbühne nach Paris. Fortan ist er nur noch besuchsweise in Deutschland. Den Themen seiner politischen Aufsätze gesellt sich ein neues hinzu: die deutsch-französische Aussöhnung.
1924. Nach dem Ende der Inflation, nach der Niederschlagung des Hitlerputsches in München, geht die Weimarer Republik in ihre vier relativ stabilen Jahre. Es sind jene, die dem ganzen Zeitalter den Beinamen von den goldenen Zwanzigern eingetragen haben. 1925. Während Deutschland wirtschaftlich gesundet, während große Koalitionen den Schein politischer Stabilität aufkommen lassen, legt die Republik einen weiteren Keim zu ihrem eigenen Untergang. Sie wählt einen ihrer Feinde, den 79-jährigen Paul von Hindenburg, zum neuen Reichspräsidenten. Friedrich Ebert war am 28. Februar 1925 gestorben. Zwei Monate später siegt Hindenburg im zweiten Wahlgang über den Kandidaten der linken Mitte, Wilhelm Marx, und der extremen Linken, Ernst Thälmann.
Tucholsky kommentiert:
Dem der Krieg wie eine Badekur bekommen ist, der wird Präsident der Deutschen Republik, die es nun wohl nicht mehr lange sein wird. Sie hat's verdient. 3 Millionen Stimmen hat der neue Präsident und Sieger von Compiègne bekommen, von solchen, die im ersten Wahlgang nicht gewählt hatten. Der Reichsblock hat sie mit ungeheurer Gewissenlosigkeit und Geschicklichkeit an sich gezogen. Und warum nicht die Linken? Weil die Linken sich an die Person Hindenburgs nicht herangewagt haben, weil sie immer wieder in allen Reden und Aufsätzen die hohe Verehrung und Liebe betonten, die sie für dieses Idol preußischer Mannheit empfänden, weil sie den alten Mann hochleben ließen, in Respekt zu ihm aufsahen, ihn anhimmelten und dann empfahlen, Marx zu wählen. Ich weiß, wie schlau sich die Nachtlichter dabei vorgekommen sind, wie feine Psychologen sie sich deuchten, wie diplomatisch sie vorzugehen glaubten. Mit so kindischen Halbheiten lockt man keinen Wähler hinter der Zentralheizung hervor. Eine Wahlparole braucht nicht gemein zu sein, aber einfach und klar muss sie sein. Wenn man dieses patriotische Zeugs da las, war wirklich nicht einzusehen, warum man Marx wählen sollte. Alle Voraussetzungen waren günstig für Hindenburg. Warum ihn nicht wählen? Man hat ihn gewählt. Der kaiserliche Statthalter ist in der denkbar schlimmsten Gesellschaft. Sie wird ihn beraten, sie wird regieren und er wird tun, was er sein ganzes Leben getan hat. Er wird unterschreiben.
Zur gleichen Zeit müht sich Außenminister Stresemann für Deutschland in der Welt, um Vertrauen zu werben. Mit dem Eintritt in den Völkerbund kehrt das Land 1926 in den Kreis gleichberechtigter Nationen zurück.
1926. Für den Wahlpariser Tucholsky bringt das Jahresende eine böse Nachricht. Siegfried Jakobson ist am 3. Dezember gestorben. Tucholsky kehrt nach Berlin zurück und übernimmt für kurze Zeit die Chefredaktion der Weltbühne. Wenig später tritt Karl von Ossietzky an seine Stelle. Die Briefe jener Tage sprechen von tiefer Depression. Am 12. Januar 27.
Ich fühle mich maßlos unbehaglich. Ich denke, hier geht das Beste von mir in die Binsen. Mir bekommt die Stadt nicht. Alle meine schlechten Eigenschaften entfalten sich in ihr.
Am 27. Juni 27, nicht mehr aus Berlin.
Sonst ist hier tiefe Depression, während der aber gearbeitet wird. Ich glaube, es ist wirklich alles falsch. Wozu mache ich lauter Dinge, die ich gar nicht mag?
Am 11. Juli 27.
Es ist Wahnsinn, was ich treibe. Dieses Herumklappern macht einen tot. Und ich denke immer, irgendetwas ist doch noch drin. Freilich, nach sehr, sehr langer Schreibpause, die ich auf 2 Monate schätze.
Tucholsky geht zunächst nach Frankreich zurück, dann nach Schweden.
In Deutschland scheint sich die Demokratie zu festigen. Nach einem Wahlsieg der SPD wird Hermann Müller Reichskanzler. Derselbe Hermann Müller, der einst den Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet hatte. Er wird der letzte Kanzler der Weimarer Republik sein, der mit parlamentarischer Mehrheit regiert. Die kleine Stabilität täuscht. Die große Weltwirtschaftskrise bricht aus. In ihrem Gefolge erstarken die radikalen Parteien auf der Rechten und der Linken mit ungeheurer Schnelligkeit. 1930 stürzt Hermann Müller. Heinrich Brüning wird sein Nachfolger. Bei den Reichstagswahlen im September kann Hitlers NSDAP die Zahl ihrer Mandate fast verzehnfachen. Auch die Kommunisten gewinnen. Fortan regiert Brüning praktisch ohne Parlament, mit Hilfe von Notverordnungen.
Von Schweden aus betrachtet Tucholsky die Entwicklung in Deutschland mit zunehmender Skepsis. Die eigene Arbeit erscheint ihm immer sinnloser. In einem Brief schreibt er 1931:
Das, worum mir manchmal so bange ist, ist die Wirkung meiner Arbeit. Hat sie eine? Ich meine nicht den Erfolg. Er lässt mich kalt. Aber mir erscheint es manchmal als so entsetzlich wirkungslos. Da schreibt man und arbeitet man. Und was ereignet sich nun realiter in der Verwaltung? Bekommt man diese üblen und verquälten, quälenden, invertierten Anstaltsweiber fort? Gehen die Sadisten? Werden die Bürokraten entlassen? Das bedrückt mich mitunter.
Zeitweise sieht Tucholsky in einem Bündnis aus SPD und KPD die einzige Möglichkeit, die Republik noch zu retten. Das Bündnis kommt nicht zustande.
Bei den Präsidentenwahlen 1932 stellen die Kommunisten wiederum Thälmann als Kandidaten auf. Für die NSDAP kandidiert Hitler. Die SPD unterstützt Hindenburg. Er wird wiedergewählt. Wenige Monate danach entlässt er Heinrich Brüning und ernennt Franz von Papen zum Kanzler. Das letzte Kapitel in der Geschichte der Weimarer Republik hat begonnen. Auf Papen folgt General von Schleicher. Und am 30. Januar 1933 ernennt Hindenburg Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler. Es ist eine Entscheidung, die der 87-jährige Präsident unter dem Druck seiner Umgebung und Papens trifft.
Wie hatte Tucholsky 7 Jahre zuvor geschrieben?
Der kaiserliche Statthalter ist in der denkbar schlimmsten Gesellschaft. Sie wird ihn beraten, sie wird regieren. Und er wird tun, was er sein ganzes Leben getan hat. Er wird unterschreiben.
Die Verbitterung Tucholskys ist grenzenlos. 2,5 Jahrzehnte journalistischer Arbeit sind umsonst gewesen. Seine Kassandra-Rufe haben am Lauf der Dinge nichts ändern können. Er hat die Krankengeschichte der Republik geschrieben, bis zu ihrem Tode. Mit dem nun anbrechenden Zeitalter will er nichts mehr zu tun haben. In Deutschland darf er nicht mehr publizieren, an Immigrantenzeitschriften mitzuarbeiten, weigert er sich. Von Schweden aus steht er nur noch brieflich in Verbindung mit einem kleinen Kreis enger Freunde. Sie allein erfahren, was er zur politischen Situation noch zu sagen hat. Am 4. März 1933 schreibt er an Walter Hasenclever:
Vorgestern haben wir hier ein Radio installiert und Adolf gehört. Das war sehr merkwürdig. Also erst Göring, ein böses, altes, blutrünstiges Weib, das kreischte und die Leute richtig zum Mord aufstachelte.
Schon früher, als man das Rechtsempfinden wahrhaft vielleicht stärker an seiner Brust ruht als heute, gab es so etwas, das man die Acht genannt hatte. Man ächtete gewisse Elemente und machte sich vogelfrei und stellte sie damit außerhalb des Rechtes und des Gesetzes.
Sehr erschreckend und ekelhaft. Dann Goebbels mit den leuchtenden Augen, der zum Volk sprach. Dann Heil und Gebrüll, Kommandos und Musik.
Nun sehen wir runter unten im Sportpalast, wie die Massen sich in beängstigender Fülle zusammendrängen. Tausende und Tausende stehen hier zuhauf. Alles erwartet den Führer, Heilrufe branden auf. Der Führer betritt den Saal, durch die langen Reihen seiner Braunhemden schreitet er, geleitet von höheren SS- und SA-Führern. Die Tausende haben sich von ihren Plätzen erhoben. Wir sehen hier von unserem erhöhten Platz herauf über die Ränge, über die Tribünen, über die Logen, über das weite Parkett. Alles jubelt, alles ruft. Alles winkt mit den Tüchern. Adolf Hitler ist eingetroffen.
Riesige Pause. Der Führer hat das Wort. Immerhin. Da sollte nun also der sprechen, welcher. Ich ging ein paar Meter vom Apparat weg. Und ich gestehe, ich hörte mit dem ganzen Körper hin.
Nicht umsonst steht heute eine Millionenarmee deutscher Menschen hinter uns. Sie wären nie zu uns gestoßen, wenn sie nicht von Jahr zu Jahr hätte prüfen können die Richtigkeit unserer Voraussagen. Wenn sie nicht hätte erleben können das Eintreffen dessen, was wir immer prophezeit hatten.
Die Stimme ist nicht gar so unsympathisch, wie man denken sollte. Sie riecht nur etwas nach Hosenboden, nach Mann. Unappetitlich. Aber sonst geht's. Manchmal überbrüllt er sich. Dann kotzt er. Aber sonst nichts. 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 Keine Spannung. Keine Höhepunkte. Er packt mich nicht. Ich bin doch schließlich viel zu sehr Artist, um nicht noch selbst in solchen Burschen das Künstlerische zu bewundern, wenn es da wäre. Nichts. Kein Humor, keine Wärme, kein Feuer. Nichts. Er sagt auch nichts als die dümmsten Banalitäten, Konklusionen, die gar keine sind. Nichts. Ceterum censeo. Ich habe damit nichts zu tun.
Und er klagt die extreme Linke an, deren Versagen ihm nicht mehr zweifelhaft ist.
Ich rate keinem KPD-Funktionär, mir etwas davon zu erzählen, dass ich nur ein Intellektueller sei. Ich werde ihm antworten, dass er ein entlaufener Intellektueller ist und ein Esel dazu. Denn meine Voraussagen sind eingetroffen, die der roten Fahne, aber samt und sonders nicht. Blättern Sie nach. Was da steht, ist falsch. Sie hat auch diesen Faschismus deshalb nicht vorausgesagt, weil sie jeden Tag immerzu einen vorausgesagt hat und immer einen anderen. Welche Schwäche, welche Instinktlosigkeit, welche Unbildung. Ich nicht mehr.
Das letzte politische Bekenntnis Tucholskys findet sich in einem Brief an Arnold Zweig vom 15. Dezember 1935, eine Woche vor dem selbstgewählten Tode. Es ist eine Abrechnung mit der Linken, der er sich sein Leben lang zugehörig gefühlt hatte. Es ist die Zurücknahme der eigenen, jahrzehntelangen Arbeit.
Man hat eine Niederlage erlitten. Man ist so verprügelt worden wie seit langer Zeit keine Partei, die alle Trümpfe in der Hand hatte. Was ist nun zu tun? Nun ist mit eiserner Energie Selbsteinkehr am Platze. Nun muss, auf die lächerliche Gefahr hin, dass das ausgebeutet wird, eine Selbstkritik vorgenommen werden, gegen die Schwefellauge Seifenwasser ist. Nun muss ich auch, gesagt werden, das haben wir falsch gemacht und das und das. Und hier haben wir versagt. Und nicht die anderen haben, sondern wir alle haben. Man muss von vorn anfangen, nicht auf diesen lächerlichen Stalin hören, der seine Leute verrät, so schön, wie sonst nur der Papst vermag. Nichts davon wird die Freiheit bringen, von vorn, ganz von vorn. Wir werden das nicht erleben. Es gehört dazu, was die meisten Immigranten übersehen, eine Jugendkraft, die wir nicht mehr haben. Es werden neue nach uns kommen. So aber geht's nicht. Das Spiel ist aus.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten ein Feature von Michael Hase über Kurt Tucholsky. Erstsendung im RIAS am 25.03.1970. Zwei Jahre zuvor, am 24.10.1968, widmete sich Hase dem politischen Theater in der Weimarer Republik. Quelle des ebenfalls für den RIAS Schulfunk produzierten Programms war das von Günter Rühle herausgegebene Buch »Theater für die Republik 1917 bis 1933 im Spiegel der Kritik«.
Politisches Theater gab es schon immer. Aber was gegen Ende des Ersten Weltkrieges entstand, war in dieser Konsequenz doch etwas Neues. Lehrtheater, der Versuch, von der Bühne herab propagandistisch direkt in das politische Geschehen einzugreifen. Agitation, Aufruf zum Handeln. Die ersten Sätze in Erwin Piscators Buch »Das politische Theater« lauten:
»Meine Zeitrechnung beginnt am 4. August 1914. Von da ab stieg das Barometer. 13 Millionen Tote, 11 Millionen Krüppel, 50 Millionen Soldaten, die marschierten, 6 Milliarden Geschosse, 50 Milliarden Kubikmeter Gas. Was ist da persönliche Entwicklung? Niemand entwickelt sich da persönlich. Da entwickelt etwas ganz anderes ihn. Vor dem 20-Jährigen erhob sich der Krieg. Schicksal. Er machte jeden anderen Lehrmeister überflüssig.«
Und später, 1936, als mit der Republik auch ihr Theater zugrunde gegangen war, notierte Bertolt Brecht rückblickend:
»Die Bühne begann lehrhaft zu wirken. Das Öl, die Inflation, der Krieg, die sozialen Kämpfe, die Familie, die Religion, der Weizen, der Schlachtviehhandel wurden Gegenstände theatralischer Darstellung. Chöre klärten den Zuschauer über ihm unbekannte Sachverhalte auf. Filme zeigten montiert Vorgänge in aller Welt, Projektionen brachten statistisches Material. Indem die Hintergründe nach vorn traten, wurde das Handeln der Menschen der Kritik ausgesetzt. Es zeigte sich falsches und richtiges Handeln. Es zeigten sich Menschen, die wussten, was sie taten, und Menschen, die das nicht wussten. Das Theater wurde eine Angelegenheit für Philosophen, allerdings solcher Philosophen, die die Welt nicht nur zu erklären, sondern auch zu ändern wünschten.«
In den ersten Jahren der Republik kam das politische Theater ausschließlich von extrem linker Seite. Später sollte sich das ändern. Im Dezember 1919, gut ein Jahr nach der deutschen Novemberrevolution, gab es die erste Vorstellung eines proletarischen Theaters in Berlin. Es blieb die einzige. Doch ein Jahr später trat Erwin Piscator auf den Plan. unterstützt von der USPD, der KPD und einer anderen kommunistischen Gruppe, eröffnete er sein proletarisches Theater, Bühne der revolutionären Arbeiter Groß-Berlins. Die erste Vorstellung war am 14. Oktober 1920. Piscator schrieb:
Wir verbannten das Wort Kunst radikal aus unserem Programm. Unsere Stücke waren Aufrufe, mit denen wir in das aktuelle Geschehen eingreifen und Politik treiben wollten.
Politik, das hieß hier Unterstützung Sowjetrusslands, Propaganda für eine proletarische Revolution in Deutschland. Drei Agitprop-Stücke wurden am ersten Abend gegeben. Eines von ihnen hieß Russlands Tag, in dem das Weltkapital höchstpersönlich auftrat. Drei Tage nach der Aufführung schrieb die kommunistische Zeitung Rote Fahne:
Im Programm steht, dies solle keine Kunst sein, sondern Propaganda. Man wolle die proletarische kommunistische Idee auf der Bühne zum Ausdruck bringen, um propagandistisch und erzieherisch zu wirken. Man will nicht Kunst genießen. Dazu ist zu sagen, dann wähle man nicht den Namen Theater, sondern nenne das Kind bei seinem rechten Namen Propaganda. Der Name Theater verpflichtet zu Kunst, zu künstlerischer Leistung. Kunst ist eine zu heilige Sache, als dass sie ihren Namen für Propagandamachwerk hergeben dürfte. Was der Arbeiter heute braucht, ist eine starke Kunst. Solche Kunst kann auch bürgerlichen Ursprungs sein, nur sei es Kunst.
Am 21. April 1921 wurde das proletarische Theater auf Anordnung des Berliner Polizeipräsidenten geschlossen. Über die KPD beklagte sich Piscator.
Die Haltung der Kommunistischen Partei Deutschlands, zumindest ihrer Wortführer, war von Anfang an so ablehnend, dass es nicht ohne Auswirkung auf die Masse der Mitglieder bleiben konnte. Statt zu erkennen, dass hier grundsätzlich getrennt von aller bisherigen künstlerischen Produktion etwas im Entstehen war, das neben den selbstverständlichen propagandistischen Zielen unter anderem auch den bürgerlichen Begriff der Kunst aufhob und eine neue proletarische Kunst zumindest in den Grundzügen umriss, legten die Kritiker der Roten Fahne an unserer Arbeit Maßstäbe, die sie von der bürgerlichen Ästhetik bezogen, und verlangten von uns Leistungen, die sich mit dem bürgerlichen Begriff identifizierten.
Genau dies blieb das Problem des Agitationstheaters bis zum Schluss. Verstand es sich nur als Forum, das politische Handlungen vorbereiten sollte, genügte es ästhetischen Anforderungen nicht. Diese Anforderungen bürgerlich zu nennen, half nicht über die Tatsache hinweg, dass es nicht gelang, eine neue sozialistische Ästhetik zu entwickeln. Erfüllte das politische Theater aber ästhetische Anforderungen, dann saß im Parkett vorwiegend jenes Bürgertum, gegen das sich die Ereignisse auf der Bühne doch eigentlich richteten. Dieser Widerspruch ist bald erkannt worden. 1930 schrieb der sozialdemokratische Vorwärts:
Revolutionäres Spiel vor Smokings und gut parfümierten Damen, die Rote Fahne priesterlich zelebriert und die Internationale als Blutchoral, zum Behagen der Zuschauer in den roten Samtfauteuils, der Ekel sprengt die Kehle. Diese für 10 bis 15 Mark käufliche Revolution hat den Ludergeruch der Prostitution.
Eine derart harte Sprache gegen das politische Theater war allerdings selten genug. Im Allgemeinen klatschte die Berliner Theaterkritik, die bürgerliche also Beifall. Nach dem Scheitern der ersten Piscator-Bühne schoben sich zunächst andere Namen in den Vordergrund. Arnold Bronnen etwa, Ernst Toller und bald auch Bertolt Brecht. Sie wurden nicht mehr an eigens eingerichteten Bühnen, sondern an den großen repräsentativen Theatern der Republik und ihrer Hauptstadt gespielt. Über die Uraufführung von Ernst Tollers »Die Maschinenstürmer« im Juni 1922 am Großen Schauspielhaus Berlin berichtete die liberale Vossische Zeitung:
»Das Große Schauspielhaus wurde zur Volksversammlung, in der die Parteien zu den Reden und Debatten des Stücks mit Beifallstoben und Zischen Stellung nahmen. In der Pause erinnerten sich wenigstens einige des Autors, feierten ihn oder verwünschten die Regierung, die ihn eingesperrt hatte. Ganze Gruppen aber beschäftigten sich mit den Tagesereignissen und stimmten in Rufe ein wie »Nieder die Mörderzentrale«. Der Endbeifall drang zögernd vor und prasselte erst los, als Karl-Heinz Martin, der Spielleiter, vorgetreten war und die Begeisterung des Publikums dem Dichter zu übermitteln versprach.«
Der Dichter saß, verurteilt wegen seiner Beteiligung an der Münchner Räterepublik, in der Festung Niederschönenfeld. Sein Stück selbst übrigens fand die Vossische Zeitung schlecht. Im September 1922 fand in den Münchner Kammerspielen die erste Aufführung eines Brecht-Stückes statt, »Trommeln in der Nacht«, eine Inszenierung von Otto Falkenberg, die bald darauf in Berlin wiederholt wurde. Die Kritikerfehde zwischen Herbert Jering und Alfred Kerr, die sich an Brecht neu entzündete, ist berühmt. Jering, der Brecht von Anfang an förderte, Kerr, der ihn weit hinter Toller einstufte und ihn einen mit Safthuberei verwässerten Georg Kaiser nannte. Anlässlich der Uraufführung von Brechts »Im Dickicht der Städte«, ein halbes Jahr vor Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle, meldete sich auch erstmals die nationalsozialistische Theaterkritik vernehmlich zu Wort. In der Münchner Ausgabe des Völkischen Beobachters hieß es am 12. Mai 1923:
»Meine Zeit ist zu kostbar, als dass ich Lust hätte, mich noch länger mit Schmierereien heutiger Literatur auseinanderzusetzen, die, um mit Grabbe zu reden, mit der Aftermuse des Dramas Mondkälber erzeugen, die so abscheulich sind, dass man den Hund bedauern muss, der sie anpisst. Im Theater roch es nach Fötor Judaicus, denn München hatte die ganze Intelligenz seiner Judengemeinde aufgeboten, um über den glatten Durchfall durch Beifallsraserei hinwegzutäuschen.«
Dies ist die Sprache, mit der die nationalsozialistische Propaganda nun in den 10 der Republik noch vergönnten Jahren alles bekämpfen wird, was der eigenen völkischen Ideologie widerspricht. 1923. Die Inflation ist auf dem Höhepunkt, Frankreich besetzt das Ruhrgebiet, kommunistische Aufstände in Sachsen und Thüringen, Hitlers Putschversuch in München beunruhigen die politische Szene. Der Revolutionär der Theaterszene, Erwin Piscator, taucht ein Jahr später wieder auf, nach einer künstlerisch unbedeutenden Episode, die er am Zentraltheater erlebt hatte. Er inszeniert in der Volksbühne am Bülowplatz »Fahnen« von Alphonse Paquet, ein Stück über die Chicagoer Arbeiterrevolte von 1886. Vom Tage dieser Premiere, dem 26. Mai 1924, datiert Piscators Ruhm als Regisseur des zugleich revolutionären und technisierten Theaters. Monty Jacobs, der Kritiker der Vossischen Zeitung, lobt die Inszenierung und schreibt über das Stück:
Paquets Drama verdankt sicherlich nur seiner Tendenz sein Recht auf die Volksbühne. Allmählich wird's System, und wer es mit dem schönen Haus am Bülowplatz gut meint, muss nachdrücklich vor dieser Kunstpflege des Hohenzollern-Dramas mit umgekehrtem Vorzeichen warnen. Aber irgendetwas in Alphonse Paquets Werk reißt das Stück immer wieder aus dem großen Papierkorb der Phrase heraus. Auch Sozialismus ist wie die Romantik letzten Endes nichts als Sehnsucht. Ein Parteidrama, sogar ohne Tollers Ansätze zur Selbstkritik der Partei, ist schwer zu ertragen. Für den sozialen Kampf müssen den Kriegsgängern offenbar erst neue Kehlen wachsen.
Solche wohlgemeinten Fragezeichen, die liberale Kritiker hinter die Bemühungen des radikalen politischen Theaters setzten, konnten dessen Initiatoren wenig beeindrucken. Piscator etwa machte klar, wo er stand, wenn er nicht nur im Theater, sondern auch bei Veranstaltungen der KPD tätig wurde. Er stellte für den Reichstagswahlkampf der Kommunisten die Revue »Roter Rummel« zusammen, und ein Jahr später, 1925, gab er im Großen Schauspielhaus zur Eröffnung des 10. Parteitages der KPD die Revue »Trotz alledem«. Die kommunistische Zeitung »Rote Fahne« befand:
»Großartig waren diese Bilder. Immer wenn aus den Massen heraus geredet wurde, wenn die Arbeiterschauspieler Zwischenrufe machten. Sowas sollen sie uns nachmachen, die bürgerlichen Theaterdirektoren mit ihren unterbezahlten, abgestumpften, gequälten Kräften. Die Aufführung im Großen Schauspielhaus hat uns, trotz allem Gerede über proletarisches Theater, Kunst und so weiter in der Theorie, praktisch auf einmal um viele Meilen näher gebracht.«
Dagegen Fritz Engel vom Berliner Tageblatt, in dem auch Kerr schrieb:
»Nachher kommt noch ein nicht unmalerischer Aufmarsch der proletarischen Jugend auf der Bühne. Apotheose in Rot. Es kommt eine Rede von Ruth Jakobine Fischer, die mit der Sicherheit einer erzürnten Grammophonplatte das oft Gesagte noch einmal sagt. Vorher aber gibt es in dem Sammelbecken gesprochener, gefilmter, in Gruppen gestellter, stummer und redender Polemiken nicht nur Spucke ins Gesicht dem kapitalistischen Kriege,
Nicht nur Huldigung für Lenin, für Liebknecht und Rosa Luxemburg. Es gibt Stockschläge, vor allem gegen die Mehrheitssozialisten. Wilhelm II., in schlechter Maske, kommt noch gar nicht so übel weg. Aber Ebert, Landsberg, Noske, Scheidemann, sie sind die Feinde, die Verräter, die Knechte der Bourgeoisie, die Feiglinge. Der eingeladene Theaterreferent hat auszusagen, die Festspiele Wilhelms II. Waren nicht schlechter.
Als dieses Spektakel im Juli 1925 über die Bretter ging, war der geschmähte Reichspräsident Ebert kaum 5 Monate tot, sein Nachfolger Hindenburg seit 3 Monaten im Amt. Die wirtschaftliche Stabilisierung der Republik machte weitere Fortschritte. Zu Beginn des neuen Jahres, im Februar 1926, brachte Pescator an der Volksbühne eine seiner berühmtesten Inszenierungen heraus, Sturmflut von Alphonse Paquet, ein Revolutionsstück. Herbert Jehring schrieb:
Dieser Abend der Volksbühne war mehr als ein Theaterabend, obwohl scheinbar die technischen Möglichkeiten dominierten. Aber das war das Wunder. Das Theater entfaltete sich mit allen mechanischen Mitteln, mit einer aktualisierenden Regie, mit außerordentlich gesteigerten Ensembleszenen und die Wirkung war tiefer, innerlicher als die manchen Kammerspiels. Die Bereicherung der Bühnenmittel dient einer Bereicherung der Anschauung, die mechanische Vervollkommnung einer Erweiterung des Erlebnisbezirks. Sturmflut war ein Durchbruch.
Die Kritik von rechts ging mit Pescator weit politischer um. Anlässlich seiner Inszenierung der Schillerschen Räuber im staatlichen Schauspielhaus schrieb Paul Fechter:
Herr Pescator aber gehört mehr in den Roten Frontkämpferbund zum Arrangieren von Umzügen als ins Staatstheater zum Umbringen von Klassikern. Was sagt eigentlich der Intendant des Staatstheaters zu dieser Art von Propaganda?
Intendant des Staatstheaters war Leopold Jessner, der gerade selbst im Mittelpunkt politischer Kontroversen stand. Seine moderne, antimonarchistische Interpretation des Hamlet veranlasste die deutschnationale Fraktion im Preußischen Landtag zu einer heftigen Attacke gegen Jessner. Wenig später, im März 1927, führte ein großer Krach zum Ausscheiden Pescators aus der Volksbühne. Anlass war seine Inszenierung von Ehm Welcks »Gewitter über Gotland«. Den Helden Klaus Störtebeker ließ Pescator als nationalsozialistischen Gefühlsrevolutionär darstellen, seinen Gegenspieler als Verstandesrevolutionär in der Maske Lenins. Als wichtige Teile der Inszenierung der Zensur des Volksbühnenvorstandes zum Opfer fielen, verließ Pescator die Volksbühne und gründete wenige Monate später ein eigenes Theater, die Pescator-Bühne am Nollendorfplatz. Eröffnungsvorstellung »Hoppla, wir leben« von Ernst Toller.
Die Pescator-Bühne ist heute die einzige Bühne, die Aufgaben gibt, die zur Stellungnahme zwingt. Noch die Revue-Direktoren ziehen ihre beste Wirkung aus der Parodie Pescators.
Das schrieb Herbert Jehring. Dem rechten Berliner Lokalanzeiger war die zweite Premiere bei Pescator, die Montage Rasputin, einen Leitartikel wert.
Aber begriffen hat dieses Publikum immer noch nicht, worum es hier unter anderem geht. Nämlich um seinen Kopf und Kragen, um die Brillantknöpfe dieser Herren und um die Perlen dieser Damen, um ihre silbernen Theatermäntel und goldenen Schuhe und um alles, was sie brauchen, um solche Abende miteinander zu feiern. Sie haben's noch nicht begriffen, trotzdem ja jetzt der Nollendorf-Sowjet ihnen die Nummer 1 seines Staatsanzeigers in die Hand gedrückt hat, der unzweideutig genug nunmehr das politische Theater heißt und dessen sämtliche Beiträge Kampfansage gegen die Existenz all dessen sind, was für Geld sich zum Nollendorfplatz drängt, weil's dabei gewesen sein muss.
Das war eine Beobachtung, deren Richtigkeit Pescator keineswegs leugnete, nur interpretierte er sie marxistisch, wenn er schrieb, im Zuschauerraum befände sich
eine Oberschicht, die vollkommen richtungslos nach der Sensation gierte, die sie sich von diesem Theater versprach. Ein Vorgang, der sich immer wieder in der Geschichte wiederholt, wenn eine in der Zersetzung begriffene Klasse sich selbst aufgibt und damit ihren politischen Gegnern auf dem Theater zu siegreichem Vorstoß verhilft.
Auf dem Theater. Für die politische Realität traf die Hoffnung auf den siegreichen Vorstoß wohl weniger zu. Gewiss, noch gewinnt die KPD bei den Reichstagswahlen von 1928 Stimmen, ebenso wie die SPD, aber schon deutet sich die Einheitsfront von Nationalsozialisten, Deutschnationalen und Stahlhelm an. Im Mai 1927 wird eine großdeutsche Theatergemeinschaft gegründet, die sich zum Ziel setzt, alles Volksfremde und Volkszerstörende abzuwehren. Und Alfred Rosenberg, Chefideologe der NSDAP, schreibt dem Völkischen Beobachter zur Aufführung der Hermannsschlacht anlässlich des 150. Geburtstages Heinrich von Kleists:
Wir wissen, dass ein Ende sein muss mit der Liebespredigt für unsere Feinde, dass heute noch viel mehr als vor 1000 Jahren Hass unser Amt ist und unsere Tugend Rache. So ist Kleist unser.
1928. Piscator bringt kurz vor Zusammenbruch seiner Bühne die legendäre Aufführung der Abenteuer des braven Soldaten Schweg heraus. Ein halbes Jahr später inszeniert Erich Engel am Schiffbauer Dammtheater die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper. Es wird ein sensationeller Serienerfolg. Monty Jacobs notiert:
Wenn die neue Direktion die Versprechungen dieses glückhaften Anfangsabends hält, so können wir am Schiffbauer Damm im guten Sinn einen Piscator-Ersatz erhoffen. Gestern blitzte alles von Wagemut, Temperament, Angriffslaune, ohne dass die Seiten des Parteibuchs knisternd umgeblättert wurden.
Piscator-Ersatz? Noch gab sich der Protagonist des politischen Theaters nicht geschlagen. Im September 1929 eröffnete er seine Bühne am Nollendorfplatz zum zweiten Mal. Das neue Stück hieß »Der Kaufmann von Berlin«, der Autor Walter Mehring. Es wurde ein Misserfolg. Eine ganze Reihe kleinerer Bühnen und Studios, aber auch wieder das Schiffbauer Dammtheater und die Volksbühne, sorgten mit neuen Stücken von Peter Martin Lampel, Friedrich Wolf und anderen für politischen Zündstoff. 1930. Die Republik tritt in ihre Schlussphase. Der SPD-Kanzler Hermann Müller wird gestürzt und mit ihm die letzte parlamentarisch gestützte Regierung des Staates von Weimar. Fortan regiert Reichskanzler Brüning vor allem mit Notverordnungen. Die Wirtschaftskrise und 4,5 Millionen Arbeitslose kennzeichnen die Lage. Bei den Reichstagswahlen im September kann die NSDAP die Zahl ihrer Mandate fast verzehnfachen. Inzwischen ist eine eigene nationalsozialistische Volksbühne entstanden. In der Volksbühne am Bülowplatz wird Friedrich Wolfs Stück »Die Matrosen von Cattaro« uraufgeführt. Ludwig Sternow schreibt im rechtsgerichteten Berliner Lokalanzeiger:
»Ein Abend, mit dem sich die Volksbühne endgültig des Rechts begibt, noch als Kunstinstitut gewertet zu werden. Und diese Bühne, die so zynisch Tür und Tor einer Propaganda öffnet, die eindeutigst auf Umsturz und Sowjetzustände hinarbeitet, es ist dieselbe, die bei Stadt und Staat händeringend um Subventionen jammert, die, weil sie ohne, infolge Mitgliederschwunds, nicht leben kann. Kann sie wenigstens sterben? Sie ist schon tot.«
Noch einmal inszeniert Erwin Piscator an seiner eigenen Bühne, die ins Wallner Theater umgezogen ist. Es ist seine letzte Arbeit in Deutschland. Friedrich Wolfs »Tai Yang erwacht«, ein Stück aus der chinesischen Revolution. Jürgen Rühle kommentiert heute im Abstand von fast 40 Jahren:
»Piscators Versuch, im Berliner Wallner Theater eine neue stehende Bühne zu erhalten, war der letzte, das proletarische Theater innerhalb des bestehenden festen Theatersystems einzurichten. Er scheiterte abermals. Infolge der großen Not durch die Arbeitslosigkeit blieb auch das proletarische Publikum aus. Das Nebeneinander von Tai Yang erwacht im Wallner Theater und Brechts Regie von Mann ist Mann im Staatstheater zeigte nun, wie weit Brecht über Piscator, ohne den er doch nicht zu denken ist, hinausgekommen war. Brecht hatte noch die Staatsbühne, also ein offenes, bürgerliches Publikum. Piscator nur noch die äußerste Linke und ihre Presse.
Damals eröffnete Alfred Kerr seine Kritik mit dem Satz:
»Was an diesem Abend bewegt, ist nicht das Stück noch die Darstellung, sondern die Weltlage.«
Die Weltlage. Ihre Auswirkungen auf Deutschland hätten nicht düsterer sein können. 5,5 Millionen Arbeitslose. Auf der äußersten Rechten entsteht aus NSDAP, Deutschnationalen und Stahlhelm die Harzburger Front. Ende Mai 1932 wird Brüning entlassen. Franz von Papen wird für die Dauer eines halben Jahres Reichskanzler. Rechtsradikale gründen ein deutsches Nationaltheater, von allerdings kurzer Lebensdauer. Erwin Piscator verlässt Deutschland und geht in die Sowjetunion. Brecht bringt im Januar 1932 seine letzte Inszenierung vor der Emigration heraus, »Die Mutter«. Am 30. Januar 1932, rückblickend, ein wahrhaft historisches Datum auf den Tag genau ein Jahr vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, erscheint der Führer der NSDAP im Deutschen Nationaltheater Weimar. Aufgeführt wird ein Stück von Benito Mussolini. Die Weimarer Zeitung weiß zu berichten.
Das Weimarer Theater hatte am Sonnabend einen großen Tag. Zwei Sensationen zugleich, Mussolini und Hitler. Schwer zu sagen, welche die größere war. Vor Beginn und während der Pause tasteten die Operngläser die Ranglogen ab, bis sie an der schlanken Figur des nationalsozialistischen Führers haften blieben. Im Foyer spähte man vergebens nach ihm aus, aber Hitler hielt sich im Halbdunkel seiner Loge. Heilrufe ertönten, als er das Theater betrat und verließ. Die Begegnung der beiden Faschistenführer im Geiste hatte ihre Anziehungskraft nicht verfehlt.
Zur gleichen Zeit findet im Deutschen Theater Berlin die Uraufführung von Gerhard Hauptmanns »Vor Sonnenuntergang« statt. Es wurde ein symbolischer Titel, für Hauptmann wie für Deutschland. Kaum ein Jahr später endete das Theater für die Republik. Wir haben einen Aspekt des außerordentlich reichhaltigen Theaterlebens dieser Republik betrachtet, den politischen. Ob auf ihn der Titel des Buches zutrifft, von dem hier die Rede war, ist zweifelhaft genug. Diesem Staate, seinen schütteren republikanischen Traditionen und deren Vertretern, etwa Zentrum und SPD, also der Weimarer Koalition, hat das politische Theater jener Jahre wohl nie gedient. Erst recht nicht konnte es dessen Verfall nach rechts aufhalten. Es ist nicht ohne Tragik, wenn Piscator 1929 feststellte:
Dieser gewaltige Umschichtungsprozess, in dem sich wie vor 150 Jahren die Geburt einer neuen Gesellschaftsordnung abzeichnet, kann nicht spurlos am Theater vorübergehen.
Den Umschichtungsprozess, der dann tatsächlich eintrat, hat Piscators Optimismus jedenfalls nicht gemeint. Die äußerste Linke erlag der Selbsttäuschung. Heute sind die 14-jährige Geschichte des politischen Theaters jener Jahre und die ebenso lange Geschichte der Republik, die es ermöglichte, selbst zum Lehrstück geworden. Es fordert den kritischen Betrachter und den kritischen Leser, der jenes Buch zur Hand nimmt, aus dem wir hier auszugsweise zitiert haben.
Theater für die Republik, 1917 bis 1933, im Spiegel der Kritik.
Erschienen ist das Buch 1967 im S. Fischer Verlag. Sie hörten Die Ja-Sager und die Nein-Sager, ein RIAS-Feature von Michael Haase über das politische Theater in der Weimarer Republik. In der kommenden Woche widmen wir uns aus gegebenem Anlass der ersten Landung auf dem Mond. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie's gut.